Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Abendbibelschülerinnen und Bibelschüler, zu diesem Abschlussabend Ihrer diesjährigen Abendbibelschule. Wenn Schule vorbei ist, dann fangen normalerweise Ferien an. Das ist bei uns anders. Dann fängt das Praxissemester an. Denn ich denke, so ein Beisammensein ums Wort Gottes kann nicht seinen Sinn darin haben, wir haben es schon vorher andeutet gehört, jetzt unseren Level noch höher zu schrauben, das geht ja eh fast nicht mehr, sondern uns fit machen zu lassen, fit für die Praxis des geistlichen Lebens. Lehre mich lieben, dass jeder dich sieht, haben wir gerade gesungen. Können wir als Thema nehmen. Auf das soll es doch hinauslaufen. Dass wir so leben können, dass andere Jesus sehen können. An uns. Und wisst ihr, wenn irgendwas wir begriffen haben von dieser Redeweise des Apostels Paulus, dass er sagt, ihr seid der Leib Christi. Dass das nicht bloß irgendeine Idee von ihm ist, so ein Bildwort, sondern dass es ja Wirklichkeit ist, dann stellt uns das auch in eine ungeheure Verantwortung rein. Und es ist eine Herausforderung, ihr seid der Leib Christi, ihr seid die sichtbare Seite Christi auf dieser Erde, und euch sehen die Leute, wer Christus ist. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig, dieses Thema vom geistlichen Leben. Jetzt schon die dritte Runde da dazu. Als wir letzten Dienstag an diesem Thema waren und es ging ums Wahrheitssagen, nicht so gleich narret werden oder seinen Zorn nicht da zu kultivieren, es ging ums Reden, hätte ja sein können, könnte vielleicht sein, dass Sie sich unter diesem Thema was ganz anderes vorgestellt hätten, geistliches Leben. Und bevor man da aneinander vorbeiredet und ich heute Abend nochmal anderthalb Stunden an Ihnen vorbeirede, wollte ich das gern nochmal erklärt haben. Was verstehen wir vorrangig unter dem geistlichen Leben? Was ist geistliches Leben? Da haben Sie alle Ihre Erfahrungen, Ihre Dinge, die Ihnen da dazu einfallen. Lass uns mal zusammentragen. Was ist das, was man da normalerweise darunter versteht, geistliches Leben? Das ist schwach. Das ist schwach. So leben, wie Jesus es will. Das wäre schon inhaltlich. Ja, und wie, also, das geistliche Leben eines Mitarbeiters oder so, gibt es Bücher. Oder überhaupt, geistliches Leben ist Titel von vielen Büchern. Und was steht da drin? Welche Themen sind vorrangig? Da waren wir letztes Mal schon dran und es wird uns heute wieder beschäftigen. Ich denke aber, das ist eigentlich fast das Überraschende, das Normale, was man sonst unter geistlichem Leben versteht. Dass man betet, das ist geistliches Leben. Ein Leben des Gebetes. Was gehört noch dazu? Wort Gottes. Gemeinschaft. Jetzt, Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Das ist normalerweise das, was wir unter geistlichem Leben verstanden. Ist ja ganz klar. Ist auch so. Es wird auch heute von hoffentlich was hörbar werden. Das ist ganz sicher das, was zum geistlichen Leben uns vorrangig einfällt. Aber wir halten trotzdem fest, auch von der letzten Woche her, Paulus definiert geistliches Leben viel weiter. Er sagt nicht, das ist geistlich, wenn ihr betet. Und wenn ihr schafft, dann ist es nicht mehr geistlich. Er sagt nicht, wenn ihr im Wort Gottes seid, dann seid ihr geistliche Menschen. Und wenn ihr Zeitung leset, dann ist es ausgeschaltet. Dieser Paulus unterscheidet nicht zwischen geistlichem Leben in diesem Sinn und alltäglichem Leben. Und hält auf jeden Fall nicht das eine für höherwertig als das andere. Und ich vermute, dass es in Weilheim auch nicht viel anders ist als bei uns, dass uns alle in die Knochen diese Grundunterscheidung steckt, bis hin in unseren Sprachgebrauch. Dass man von Geistlichen redet und von Laien. Von geistlichen Menschen und von normalen Menschen. Ist verhängnisvoll. Es gibt kaum eine schlimmere Verirrung als diese Unterscheidung. Zum Beispiel in geistliche und, ja, nicht geistliche denn was. Paulus macht das nicht mit, sondern versteht unter geistlichem Leben das Bibelleser und Zeitungleser, das Beten und das Arbeiten. Und ich möchte Sie heute wieder ein Stück weiter da mitnehmen, dass uns miteinander dieser Zusammenhang, natürlich wissen wir, aber das ist so weit im Hinterkopf, dass es ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und vielleicht auch, dass wir ein Stück weit wieder auch Selbstbewusstsein gewinnen als geistliche Menschen und von so einem Ideal, von einem falschen Ideal wegkommen, als ob man geistlicher Mensch bloß sein könnte, wenn man ins Kloster ginge. Ist toll. Es ist toll, wenn man sowas mal miterlebt. Klösterliches Leben, geistliches Leben dort, wie ein Lebensrhythmus vom Gebet, vom Gottesdienst geprägt ist. Es täte uns alle gut, da mal auch manches eigene umzustellen und sagen, was hat denn eigentlich Vorrang? Aber dann wacht gleich die Sehnsucht, ja, die kennen das und ich lebe halt im Kloster. Ich lebe halt in einer Kommunität, ich lebe halt daheim und ich gehe ins Geschäft und da ist halt nicht mehr viel mit geistlichem Leben. Und ich bin ja schon froh, wenn ich mit meiner Bibellese noch klarkomme und ich dauernd einschlafe beim Beten und in Versammlungen noch komme. Der Paulus lässt uns an dieser Stelle nicht so leicht entwischen und sagt, hau, bin ich froh, dass du wenigstens das machst. Paulus wird vielleicht sagen, also das nehme ich doch an, dass Christenmenschen nach dem Wort Hunger hin und Verbindung mit ihrem Herrn suchen im Gebet und Verbindung untereinander suchen in der Gemeinschaft. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist das Normale. Vielleicht wird er auch sagen, am leichtesten ist Christsein am Sonntag. Am Sonntag Christsein ist kein Problem. Für viele Leute ist das auch schon ein Problem. Aber jetzt reden wir mal unter uns. Für uns am Sonntag Christsein ist das kleinere Problem. Aber am Montag Christsein. Am Montag zeigt sich, wer wirklich ein geistlicher Mensch ist. Am Montag oder am Dienstag. Vielleicht die ganze Woche durch. Vielleicht zeigt sich es am wenigsten am Sonntag. Deshalb möchte ich heute von einer geistlichen Arbeitswoche Ihnen was anhand von Galater 5 und 6 sagen. Sicher ist auch das nicht vollständig. Sicher gibt es auch noch weitere Aspekte geistlichen Lebens, weitere Punkte, die geistliches Leben entfalten. Die 4 vom letzten Dienstag und noch viele andere. Aber für heute soll es mal da gehen. Leider ist in Ihrem, jetzt haben Sie hoffentlich keine falsche Hausaufgabe gemacht, weil im Programm Galater 5 stand. Das war bloß der Anfang von dieser Bibelstelle. Es sind bloß die letzten Vers von Kapitel 5 und dann geht es im Kapitel 6 weiter. Sie können ja beim Zuhören schon mal ein bisschen zählen mit den Fingern, wie das wohl gemeint sein könnte mit dieser geistlichen Arbeitswoche. Ich finde hier in diesem Abschnitt Galater 6, 25 bis 6, 10 6 Aspekte geistlichen Lebens, die man auf 6 Tage verteilen kann.
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Dies, unser heutiger Abschnitt, wo es dann im Kapitel 6 an den 10 Versen um diese 6 geistlichen Arbeitstage geht. Aber wir müssen uns, denke ich, dass wir es nicht falsch einordnen, nochmals mühen um die Ausgangsposition. Und mir ist es wichtig, dass Sie nicht denken, das ist so ein Hobby von dem, von der Alp, dass man halt, dass alles geistliches Leben sei. Ich glaube, das war schon Paulus sein Hobby, das zu betonen. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns mal diese Ausgangsposition bedenken und zuerst fragen, stimmt diese Voraussetzung überhaupt, wenn wir im Geist leben? Leben wir im Geist? Sind wir geistliche Menschen oder reden wir uns das ein? Oder behaupten wir es halt? Oder hoffen wir es mal? Sind wir geistliche Menschen? Leben wir im Geist? Das ist in manchen christlichen Kreisen eine heiß diskutierte und höchst umstrittene Frage. Ich will keine unnötige Diskussion da lostreten jetzt und doch fragen, ob Sie diese Frage in irgendeiner Form berührt in Ihren Gruppen, in Ihren Gemeinden, wo Sie herkommen. Ist das Stoff, um an dem sich auch Auseinandersetzungen entzünden? Wer ist ein geistlicher Mensch? Wer hat den Geist? Gibt es da irgendwo gerade vielleicht besondere Probleme oder ist das bei Ihnen kein Thema? Seliges Weilheim. Keine Probleme mit Geistesdingen. Ich könnte ja andersrum fragen, ist Ihnen das eine Frage, das mit dem Geist Gottes? Sind Sie sich wirklich sicher? Wenn da einer sagt, ja sag mal, du willst geistlicher Mensch sein. Und kannst jeder mal Zunge reden. Ja, so fängt es an. Und in unserer Gemeinde, da sieht es, wir sind wirklich Geistliche, wir sind die Fülle des Evangeliums. Und da geht was ab. Und wie ist denn das bei euch? Das kann uns ganz schön verunsichern. Und was sagen sie denn? Was sagen sie, wenn das jemand, und es geschieht, zum Sagen, ja, also, dass ihr Kirchgänger, das ist ja recht und so, ob ihr richtig gegangen, ist schon die Frage, aber ob ihr wirklich den Geist Gottes habt, ist sehr die Frage. Ob ihr wirklich geistliche Menschen seid. Das muss ich doch zeigen. Was sagen Sie drauf? Das ist eure Antwort. Ist vielleicht gar nicht schlechtest. So, Römer 8.
Ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus seinen Herrn nennen.
1. Korinther 12, Vers 3.
Als er gläubig wurde, wurde er versiegelt mit dem Heiligen Geist.
So, weiter.
Mein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8.
So, Römer 8 ist überhaupt das Kapitel. Römer 8 brauchen Sie in diese Auseinandersetzung und Römer 8 brauchen Sie in die Auseinandersetzung mit jedem, der an der Haustür klingelt und sagt, ihr seid ganz auf dem falschen Dampfer. Schlage immer bloß Römer 8 auf. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Hin Sie mir mehr. Römer 8, 9. Wer Christi geistigt hat, der ist nicht sein. Römer 8, 26 nur dazu. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 8, 14. Und 1. Korinther 12, 3, ganz, ganz wichtig, am Anfang dieses Geistesgabenkapitels, das so viel zitiert wird gerade, am Anfang steht dieser Satz, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und jetzt erlaube mir schlichtweg, das auch rumzudrehen. Und mich zu fragen, bekenne mich zu Jesus als meinem Herrn. Ja. Dann ist das bereits ein Zeichen, ein Ausweis des Geistes Gottes. Sonst könnte ich es nämlich gar nicht. Worte machen kann ich ohne den Geist genauso, klar. Kann ich die Frage, ob ich Gottes Kind bin, mit Ja beantworten? Dann brauche ich die Frage, ob ich der Heilige Geist dann gar nicht mehr stelle, weil es keine Gotteskindschaft gibt ohne Heiligen Geist. Das ist ganz arg wichtig, dass wir uns an dieser Stelle nicht verunsichern lassen, dass wir das auch mit großer Gelassenheit für uns in Anspruch nehmen. Römer 8, 1. Korinther 12, was es da noch gibt. Und uns nicht in eine, ich sage jetzt sehr bewusst, in eine falsche Geistlichkeit hineintreiben lassen, beziehungsweise, dass in unsere falsche Sehnsucht aufwacht, so wie die auch sei. Geistliche Menschen sind Kinder Gottes, sind die Leute, die Jesus lieben, sind die Leute, die sich zu Jesus bekennen, sind die Leute, die beten. Das geht gar nicht ohne Gottes Geist. Und deshalb ist die Frage, ob mir der Geist hin, eine ziemlich unnötige Frage. Kann man vergessen. Aber es erwischt einen doch immer wieder. Wenn wir schon in der Schule sind, kleiner Test, der jetzt sich geschwind noch aufbauen. Haben Sie mal im Konfirmandenunterricht gelernt, eine klassische Formulierung, mir, Christe und der Heilige Geist. Luthers Erklärung zum dritten Glaubensartikel. Besser kann man das eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, und jetzt lesen Sie mal bloß unterstrichene, ich glaube, dass ich nicht an Jesus Christus glauben kann. Dieser Luther, der hat verrückte Formulierungen gefunden. Ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Sondern der Heilige Geist hat mich berufen, erleuchtet,
geheiligt und erhalten. Und dann kommt noch was Beiwerk dazu, das uns das noch verdeutlicht. Aber diese Grunderkenntnis, ich glaube, dass ich nicht glauben kann, ohne Heiligen Geist. Dieser alte Spruch ist es wert, dass man miteinander sagt und aus der Versenkung hervorholt. Er ist es wert der Vergewisserung. Wirklich. Lass uns mal lesen miteinander das Ganze. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. So, also wenn ich meine Konfirmande auswendig lerne, wir machen es so, dass wir es ist immer nur die Hälfte sichtbar und die andere Hälfte, die holt es jetzt aus dem Gedächtnis. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Da sagt sogar im rechten Glauben. Und war das noch ein bisschen. Ob es jetzt immer noch geht? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Vielen Dank. Getraut sich jemand noch weitermachen? Der zweite Teil. Ein ewiges Leben geben wird. Vielen Dank. Es ist das Schlechteste nicht, sowas sich einzuprägen und dann auch zu merken, dass ich glaube, fängt es an, gleich wie er die ganze Christenheit. Dieser Glaube, der stellt uns in der Gemeinschaft rein. Auch der gilt auch für Gemeinde, wie immer sie sich nennt. Es gibt auch keine Gemeinde, die durch irgendjemand zur Fülle des Geistes kommt, sondern es gibt nur einen Geist, der uns auch zur Gemeinde erst macht. Auch Gemeinde, Gemeinschaft ist bereits Werk des Heiligen Geistes. Wir müssen also nicht warten auf ein neues Pfingsten. Wir haben was ganz anderes zu tun. Und damit fängt dieser Text für heute an. Wenn wir im Geist leben, das haben wir jetzt abgehakt, das trifft zu, wir leben im Geist, wir sind Gottes Kinder, deshalb mit seinem Geist beschenkt. So ist was anders dran. So lasst uns auch im Geist wandeln. Und diesen Wandel beschreibt er dann. Aber das muss man, glaube ich, immer wieder klären, sonst ist es nämlich sinnlos. Wenn das schon in Frage steht, ja, sind wir überhaupt solche geistliche Menschen? Oder fehlt uns da die Voraussetzung? Dann können wir das andere jetzt beiseite lassen. Wenn das aber klar ist, dann gehen wir ans andere. Alles Warten auf ein neues Pfingsten. Alles Grübeln, ob und wie genau und wie wunderbar. Das lenkt alles bloß ab von unserem eigentlichen Geschäft, im Geist zu wandeln. Wandeln im Heiligen Geist. Wandeln ist ein etwas altertümliches Wort. Das gibt es heute gar nicht mehr. Aber es ist ein sehr bildhaftes Wort. Das heißt, in einer Reihe gehen, in einer Spur gehen, meint auf jeden Fall ganz konkrete Schritte in einer vorgegebenen Richtung. Das Wort Lustwandeln, das kennen Sie vielleicht noch, das ist, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Also Lustwandeln ist, wenn man nichts zu tun hat. Das ist das, was Schwaben nicht kennen. Die gehen ja selbst, wenn sie Spaziergang hat, erst noch mit dem Heile auf dem Arm, damit es, ja, nehmen wir für einen Spaziergang, hält. Das ist Lustwandeln. Dieser Wandel hier ist was ganz anderes. Nachfolge. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir können zum geistlichen Leben auch ein Leben in der Nachfolge Jesus sagen. Und es ist ganz genau dasselbe. Leben im Geist ist Leben im Geist Jesu, ist Nachfolge Jesu, in seiner Spur gehen, hier und jetzt auf dieser Erde. Im Staub und im Dreck und im Matsch und auf dem Glatteis dieser Erde. Geistliches Leben findet nicht in der oberen Etage statt, sondern in der unteren. Das hat Jesus uns vorgemacht. Ich erinnere bloß noch an diese Sache mit den Jesuskleidern. Leben im Geist Jesu, hier im Alltag, von Montag bis Samstag, das ist geistliches Leben. Und ich behaupte sogar, das ist Leben in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes. Und da kriegt dieser Vers 26 jetzt auf diesem Hintergrund einen ganz wichtigen Sinn, als ob der Paulus geahnt hätte, dass sich Christen um des Geistes willen geehrt fühlen, sich herausfordern, sich beneiden, damit rumstolzieren, wer den meisten Geist hat und die größere Fülle. Wer was zu zeigen hat, wer kann was vorweisen, wer kann in Zungen reden, wer kann die größten Wunder, wer ist der Geist des Christ schlechthin? Lasst uns nicht nach dieser eitlen, vergänglichen, nichtigen, kindischen Weise handeln und trachten. Lasst uns einander an dieser Stelle nicht herausfordern und vergleichen und beneiden. Sitzt vielleicht auch irgendwo im Winkel meines Herzens. Und wenn es halt doch kennt, diese ganz besonderen Geistesgaben, das sind die drei Gifte allen christlichen Dienstes, die hier sehr unvermittelt plötzlich auftauchen. Die Ehre und der Sieg, das Recht haben wollen, das herausfordern und gewinnen wollen und der Neid. Die Ehre, der Sieg und der Neid. Das ist nicht geistliches Leben, sondern das, was er jetzt als Beispiele anführt an diesen Arbeitstagen. Arbeitstage, um Gottes Geist an uns wirken zu lassen und im Geist Gottes zu wirken und zu wandeln. Und ich nenne es sehr bewusst Arbeitstage. Um auch da nochmal deutlich zu machen, der Heilige Geist ist nicht der Sonntagsanzug der Christen, sondern der blaue Anton und die Kittelschürze. Der Heilige Geist ist nicht das Zusätzliche, sondern das Grundsätzliche. Wir denken an den Sklavenschutz Jesu. Das ist ein geistliches Gewand, nicht das Habit des Priesters oder der Talar des Pfarrers ist geistliches Gewand. Und man mag es 100-mal so heißen. Den Schutz anzuziehen, heißt geistlich zu leben. Es gibt verschiedene Arbeitstage hier, nicht alles auf einmal zugleich. Und vielleicht ist beim einen oder beim anderen da ein Thema auch gar kein Thema, sondern hat schon seinen Platz im Ablauf des Lebens, des geistlichen Lebens gefunden. Auch nachprüfen kann man es trotzdem. Hat da vielleicht ein Punkt bei mir noch gar nie Zeit und Raum gefunden? Es wäre schon viel, wenn wir das merken würden, wo unsere Defizite sind.
Und wenn wir merken, dass wir an einigen Tagen schon ganz gut in der Übung sind, umso besser. Dann freuen wir uns dran. Also, durch diese geistliche Arbeitswoche möchte ich jetzt mit Ihnen gehen und bleib gleich wieder am nächsten Wort hängen. Wir sind Kapitel 6, Vers 1, liebe Brüder. Ja, weiß ja auch nicht, ob das unter Ihnen ein großes Problem ist oder ob die Hälfte jetzt Feierabend machen will und sagt, ja, bitteschön, hier, da sind die Brüder dran. Das geht uns Frauen nichts an. Bloß eine Kleinigkeit dazu. Ganz klar, der Paulus lebt in einer Männerwelt und er spricht eine Männersprache. Und es ist gut, dass wir heute ein Stück weiter sind und uns hier ein bisschen sorgfältiger ausdrücken. Bis in die Sprache hinein. Überhaupt kein Fehler. Aber ein riesiger Fehler. Deswegen Paulus zu sagen, er sei frauenfeindlich und hat Frauen verachtet und hat immer bloß von den Männern schwätzen. Er kann ja auch ganz anders. Lest mal diese Grußliste in Römer 16, wie viele Frauennamen da drin vorkommen. Man sollte aus dem Ding da kein Drama machen, sondern einfach davon ausgehen, wo Brüder steht, sind Schwestern mit gemeint. Also bei uns zumindest auf der Alp weiß man das schon seit 200 Jahren. Wir haben in unserer Kirche ein Altarkreuz von einem unbekannten Künstler, aber der Aufbau da dazu, das hat man bei uns geschreinert und wohl auch bemalt. Und hinter auf dem Altarkreuz in unserer Kirche steht ein Spruch. Ich hätte einen indischen Schlüsselanhänger als Preis zu vergeben, wenn mir jemand diesen Spruch ohne Aufschlage zitieren kann. Stelle ist Sprüche 23, Vers 26. Sprüche 23, Vers 26. Es geht um einen indischen Schlüsselanhänger. Also mit echtem Sandelholz. Das lohnt sich jetzt. Sprüche 3, ich sage das erste Wort auch noch. Oder Sprüche 23, Vers 26. Lassen Sie mir aber erst nachschlagen, dass Sie noch einen Fehler gemacht haben bei der Stelle. Hier psalt er dann die Sprüche. 23, Vers 26. Nicht spicken, gib. Mit gib fängt es an. Gib. Ein indischer Schlüsselanhänger. Gib mir, mein Sohn, dein Herz umkehrt. Lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ein ganz verrückter Spruch. Da wirbt Gott geradezu, lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Umkehrt, sind wir es immer gewohnt, deshalb zitiert man es auch meistens umkehrt. Also dieser Spruch steht bei uns hinten auf dem Altarkreuz. Aber er steht nicht ganz so. Er steht folgendermaßen. Gib, mit IE, klar, gib mir mein Sohn, Klammer auf, meine Tochter, Klammer zu, dein Herz und so weiter. Das hat man bei uns vor 200 Jahren schon gewusst, dass es zweierlei Leute gibt. Und dass die beide gemeint sein können, auch wenn bloß eine da steht. Also bitte da kein Drama draus machen, sondern eher nach dem Sinn fragen, nach dem Inhalt fragen. Dieses wunderbare Wort, ein Wort vom Kreuz runter, dieses Verben, Jesu, gib mir doch, egal ob du jetzt Frau bist oder ein Mann, Sohn oder Tochter, gib mir dein Herz, dein Innerstes, dein eigenes, gib's mir vom Kreuz runter. Und das andere, lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen, lass doch dieses Kreuz nicht zur Torheit, zum Ärgernis für dich werden. Begreifst, was da an Heil drin liegt. Gott sei Dank gilt das nicht nur den Söhnen, sondern auch den Töchtern. Und ich finde es
ein hoher Respekt vor dem Wort Gottes. Er hat nicht ein Komma gemacht oder und. Nein, er hat schon deutlich gemacht, in Klammer, steht die Tochter. Aber sie steht. So, ich denke, so ähnlich ist das mit diesen Brüdern hier auch gemeint. Erster Arbeitstag, Montag. Vers 1 in Kapitel 6. Einander zurechthelfen. Ein geistliches Werk. Ein Wirken des Geistes Gottes. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Hier schreibt er es extra noch dazu. An der anderen Stelle setzt es eigentlich dann voraus, aber hier steht es extra, ihr, die ihr geistliche Menschen seid. Und es steht dasselbe Wort da, wie am Anfang von 1. Korinther 12, über das Geistliche, über die geistlichen Dinge will ich jetzt mit euch reden. Ihr, die ihr in geistlichen Dingen bewandert seid. Ihr, die ihr im Geist lebt. Vers 25. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einander zurechthelfen, das Montagsgeschäft. Da waren wir auch letzte Woche schon dran, wie nüchtern der Paulus davon ausgeht, dass es auch unter Christen Versagen gibt. Fehler gibt, dass der geistliche Wandel nicht funktioniert. Und Sie könnten sich das auch mal vielleicht als was Besonderes vornehmen, mal die Briefe von Paulus darauf hin durchzulesen, wie oft es vorkommt, dass er von den Dingen redet, die nicht gelungen sind, von wichtigen geistigen Fragen, wo die Galater völlig daneben liegen. Von wichtigen ethischen Fragen, wo die Korinther total daneben liegen. Das sind Gemeinden, die ihm sehr wichtig sind, die ihm am Herzen liegen. Und in denen trotzdem solche Dinge vorkommen. Hanebüchene Dinge. 1. Korintherbrief. An die Heiligen in Korinth, an die geistlichen Menschen in Korinth geschrieben. Das gibt's. Und das gibt's auch unter uns. Auch unter uns, jetzt in der Abendbibelschule. Gut, dass wir nicht alles voneinander wissen. Auch gut. Aber bitte, dass wir uns auch nicht voneinander falsche Bilder machen. Oder es gibt unter uns, dass auch jemand von einer Verfehlung ereilt wird. Dass einer Neid habt, heißt es auf Schwäbisch. Das gibt's. Aber man soll nichts so tun, als käme es nicht vor. Und wie gehen wir um mit solchen Fehlern? Ich rede jetzt nicht davon, von unserem Thema von letztem Mal. Das andere hier auch was merkt und sage, die Christen sind auch nicht anders und auch nicht besser. Ihr redet jetzt von uns, wie wir untereinander umgehen, wenn einer von uns von einer Verfehlung übereilt wird. Es gibt vier Möglichkeiten. Entweder man tut, als ob man nichts weiß. Man nimmt es nicht zur Kenntnis. Oder man weiß es und spricht nicht drüber. Oder man weiß es und entschuldigt und verharmlost es. Oder man macht ein Drama draus und ein Verdammungsurteil. Paulus sagt, wenn ihr wirklich geistliche Menschen sein wollt, dann fangt an dieser Stelle mal an. Wenn ihr wirklich in einer Gemeinde als Brüder und Schwestern zusammengehört, dann könnt ihr nicht einfach gleichgültig an dieser Stelle sein. Dann darf es euch nicht egal sein, was der andere macht. Und das hat nichts mit Bespitzelung zu tun, sondern mit Gemeinschaft zu tun. Und dann sollt ihr deswegen den anderen auch nicht fertig machen, sondern ihr sollt wieder zurechthelfen. Ihr Geistesmenschen, geht an dieses Geschäft und helft zurecht. Und wir sind an dieser Stelle auf unser geistliches Leben angesprochen. Wenn ihr denn geistlich sein wollt, ihr, die ihr geistlich seid, setzt an dieser Stelle um und ignoriert einfach nicht den anderen. Macht sie nicht fertig, sondern helft zurecht. Helft wieder in die Spur. Also mir hin, ich denke, das hat jeder Vater irgendwann mal den Spleen, er muss für seine Kinder Eise behandeln. Also ich habe den auf jeden Fall lang gehabt. Und ich verstand es wenig von diesem Geschäft, aber sowas kann man einfach nicht fertig kaufen, das geht nicht. Das muss man selber machen. Und das Ding ist halt immer und immer und immer entgleist. Dann muss man es wieder neu setzen. Richtig neu setzen und dann läuft es wieder. Wenn man es ganz super baut, entgleist es nicht mehr. Aber wenn es entgleist, muss man es wieder auf die Schiene setzen, damit es weiterläuft. Und wie? Wie geschieht es? Paulus macht hier zwei Ausführungsbestimmungen. Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Sanftmut, ein ganz missverstandenes biblisches Wort. Kurz vorher hatte Paulus dieses Wort als Gabe und Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Vers 23. Sanftmut als Frucht des Geistes. Das ist also keine Charaktereigenschaft. Es gibt so Leute, die sind einfach so lieb und die kennen niemand, was Leute tun. Nein, es geht nicht um Charakter, sondern um Früchte, Wirken des Geistes Gottes in uns. Sanftmut hat nichts mit Schwachheit zu tun und mit Süßlichkeit. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Es gibt im Alten Testament eine Helfergeschichte. Die sollte so bekannt sein wie die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ist ziemlich unbekannt. Also es gibt einen zweiten Schlüsselanhänger. Einer, der mit Sanftmut hilft. Im Alten Testament. Und schon ein bisschen was mit dem Samariter zu tun hat. Er war kein Samariter, der kam von weiters her. Ja, wie er aus dem Brunnen geholt hat. Der Mohr Ebed-Melech. Ebed-Melech, der hat nicht mal einen eigenen Namen gehabt. Ebed-Melech heißt Königssklave. Ein Mensch, der genug eigene Probleme gehabt hat, der kann es nicht mit ansehen, wenn Unrecht geschieht. Und wenn ihr den Jeremia in dieser Zisterne da unten lasst, dann wird er sterben und es ist nicht recht. Was gerade ist denn? Erstens hat er falsche Hautfarbe, zweitens der falsche soziale Status und drittens ist Krieg. Was kümmert er sich um den in dem Loch da unten? Aber er kümmert sich. Und das Entscheidende kommt aber dann. Wie einer richtig hilft, zurechtbringt. Der Jeremia liegt völlig entkräftet da unten im tiefen Loch. Seil sind da, zum ihn raufziehen. Und Ebed-Melech ging in die Kleiderkammer des Königs und stiert im Lumpensack nach alten Kleider, vielleicht nach denen, die wir letztes Mal auszogen haben. Diese Sache, die in den Altkleidersack wandert sind. Und mit dieser Lumpe bewaffnet geht er und schmeißt erst die Lumpen unter Jeremia und sagt, leg das unter deine Achsel. Und dann ziehen wir den Ruf. Es ist was Furchtbares, wenn man helfen will und keine Ahnung hat, wie man es tut. Und wenn man durchs Helfen einen anderen noch mehr verletzt. Das ist mit sanftmütigem Geist zurechtbringen für mich ein wunderbares Beispiel. Da muss man sich Gedanken vorher machen über den anderen. Da muss ich die Situation vom anderen wahrnehmen. Nicht bloß schimpfen über den anderen. Wie kannst du bloß? Und das tut man doch nicht. Sondern wahrnehmen, wie dreckig jetzt das im anderen geht und wie schwach und wie kraftlos der ist. Nicht alles Besserwisser. Zum Besserwisser brauche ich keinen Geist Gottes. Besserwisser, das wissen alle Leute, was besser ist. Hinterdrei sowieso. Aber um wirklich, wenn mir geistlich seid, mit sanftmütigem Geist zu helfen, da muss ich in anderes hier gar nicht schlupfen, um mir vorstellen zu können, wie es dem jetzt auch geht und ihn wieder zurechtbringen. Es geht nicht darum, aus Schwarz-Weiß zu machen und sagen, es war alles gar nicht so schlimm und was. Nein, man muss den Jeremia rausziehen aus dem Loch. Man muss jemanden zurechtbringen, der auf dem falschen Weg ist. Auch mit sanftmütigem Geist. Denkt an die Lumpe. Nicht um jemanden noch mehr zu verletzen. Die andere Ausführungsbestimmung. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Es ist kein überhebliches Helfen. Ich weiß, was richtig ist und du hast den Fehler gemacht. Und das lasse ich dir jetzt spüren. Sondern wissend um unsere eigenen Fehler und Gefährdungen. Sieh auf dich selbst. Der Punkt wird nachher noch viel deutlicher. Aber hier wird es schon sichtbar, dass wir hier meistens eine Weiche in eine falsche Richtung stellen und sagen, ja, ich soll denn eben sagen oder zurechtbringen. Kann ich doch gar nicht, ich habe doch selber einen Haufen Fehler. Und vor lauter Demut sagt man nichts. Vor lauter Selbsterkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit lasse ich den anderen weiter in seiner falschen Richtung laufen. Die eigene Versuchlichkeit und Gefährdung bringt uns normalerweise dazu, dass wir sagen, ich kann auch nicht helfen, ich habe genug mit mir selber zum Tor. Seelensorger. Menschen, die sich um die Seelen eines anderen wirklich kümmern, die wissen um sich selber. Die müssen erst einmal an sich selber nachgucken. Aber die eigene Versuchlichkeit und Gefährdung, die hindert nicht dran, sich um den anderen zu sorgen. Die qualifiziert dafür. Ich muss es bloß wissen. Ich muss es immer wissen. Und mich nie über jemanden stellen. Die eigene Versuchlichkeit und Gefährdung ist kein Hindernis, einem anderen zu helfen, sondern ist geradezu Voraussetzung und Qualifikation. An dieser Stelle läuft so vieles schief, dass mir immer denken, ja, ich kann doch gar nicht. Ich habe doch selber schon so viel falsch gemacht. Was will ich mir anderen sagen? Gerade deswegen. Dieser Zusammenhang begegnet uns am Dienstag, am nächsten Arbeitstag nochmal. Für jetzt machen wir aber Pause, gerade hat es geklagen. Und verschnaufen Sie für die zweite Runde dann nachher. Da geht es dann von Dienstag bis Samstag. Zweiter Tag, Dienstag in dieser Arbeitswoche. Da möchte ich gerne Vers 2 und Vers 5 zusammenfassen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Geistliche Menschen sind Lastenträger, haben zu tragen an der eigenen Last und an den Lasten anderer. Geistliche Menschen sind eben nicht die Unbelasteten, die frei sind von allen weltlichen Beschwernissen, wo sich der Geist erhebt. Wisst ihr, da steckt in uns, also mindestens der halbe Friedrich Schiller mit seinem ganzen Idealismus, so tief in die Knochen, dass wir frei werden müssen so von diesen äußerlichen Dingen, dass in Wirklichkeit der Geist ist frei und was. Und dann ist man geistlich, wenn man über den Dingen steht. Nein, wenn man drunter steht, sagt der Paulus, unter den Lasten, dort wird es geistlich. Einer trage des anderen Last. Gesetz Christi erfüllen damit. nach seinem Willen zu leben. Es ist nicht unsere Beliebigkeit zu sagen, ich habe jetzt keine Lust zum Lasttragen. Sondern es gehört dazu, so wie das andere auch dazu gehört, dass jede und jeder von uns seine eigene Last trägt. Jetzt sind wir nochmal bei der Sache von vorher. Die normale Konsequenz aus dieser Tatsache von Vers 5, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Die normale Konsequenz daraus, ich habe genug mit mir selber zu tun. Ich kann mich doch nicht auch noch um andere kümmern. Ja, wenn ihr wüsstet, wie mir's schlecht geht. Im Geist Jesu leben heißt trotzdem gerade dies, einander Lasten tragen. Und es ist der Paulus, der hier die Gegenseitigkeit des Lastentragens betont. Ein jeder trage die Last des anderen. Das heißt, keiner ist ohne Last. Und keiner ist unfähig zum Lastentragen. Es ist wie bei diesem Zurechthelfen von vorher. Wohl erst wer sehr bewusst vielleicht seine eigene Lebenslast auch angenommen hat, ist fähig zum Tragen der Lasten anderer. Wer ständig damit beschäftigt ist, seine Lebenslast, sein Kreuz, sage ich es mal mit diesem anderen Wort, abzuschütteln, der hat keine Kapazität mehr zum Tragen von anderen. Der bestimmt nicht. Belastung ist nicht Unfähigkeit zum Mithelfen, sondern Qualifikation. Voraussetzung geradezu. Lasten tragen. Das heißt nicht einander Lasten abnehmen. Das können wir nicht. Und wir sollten uns da auch nicht überfordern. Aber mittragen, sich mit drunter stellen, damit der andere weitertragen kann, das können wir und das sollen wir auch. Nicht einmal Jesus hat gesagt, ich nehme euch alles ab. Dieses große Heilandswort, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ihr Belasteten. Heißt nicht, ich nehme euch eure Lasten ab. Ich will euch erquicken. Und erquicken heißt nichts anderes als, da steht das Wort, das kennen Sie alle aus Ihren Schulzeiten noch, Pause machen lassen. Das Wort Pause steckt da drin. Ich will euch Pause schenken, aufschnaufen lassen. Ich will... Das gibt es doch hier. Also bei uns, ich komme von der Fildra und bei uns geht es runter ins Neckardal. Und da friert Leute bei Merkel gründen geschafft in Esslingen und beim Daimler und in der Maschinenfabrik. Und da hat es so eine Kolkantine gegeben früher. Da haben die Leute das Essen runtergebracht. In so Essensgestell. Und auf dem Weg von uns runter ins Neckardal, da hat es diese komische Steubank überall. Die viel niedrig sind, dass man draufrucken kann, oder viel hoch, dass man draufrucken kann. Kennen Sie die, muss ich hier auch geben, die Gruber. Die Gruber sind deshalb so komisch hoch oder niedrig, weil die Leute mit ihrer Last auf dem Rücken hins abstellen können und ohne fremde Hilfe wieder aufnehmen. Und so hoch sind sie, weil es die Frauen zum Teil auf dem Kopf tragen hin, vom Kopf da auf und von da wieder auf den Kopf, ohne die Hälfte zu verschütten und ohne sich das Kreuz auszurenken dabei. Das ist das Wort, ich will euch aufschnaufen lassen. Damit ihr weiterlaufen könnt. Und das heißt Gesetz Christi erfüllen. Es ihm an dieser Stelle nachzumachen. Im anderen aufschnaufen zu lassen. Wir können einander nicht Lebenslasten abnehmen. Wir können es nicht. Aber sich drunter stellen. Wenn das aufhört, dann, wisst ihr, wenn das aufhört, dann unter uns dieses sich über den anderen stellen. Und stattdessen wir uns mit ihm drunter stellen, eine Zeit lang mittragen. Das ist dieses Lastentragen. Das ist geistliche Arbeit. sich unter die Lebenslast eines anderen zu stellen. Da erzählt die Frau von den Problemen, die sie in ihrer Familie hat. Von den Kindern, die ihre ganz eigene Wege gehen, sich nichts mehr sagen lassen. Von ihrem Mann, der es ihr so schwer macht, vom Geld, das hinter und vorne fehlt, von der Gesundheit, die angeschlagen ist. Ähnlich, dem sie das erzählt, er weiß nichts anderes zu sagen als ja. Und bei uns, weißt du, unsere, die nehmen jetzt Klavierstunde und Geigestunde und Tennis spielen sie auch. Und nächstes Jahr gehen wir miteinander nach Amerika. Und mein Mann, der tut alles für mich. Das ist nicht Lasten tragen. Das ist Lasten aufhäufen. Und ob es wahr ist, ist nochmal was anders. Lasten tragen heißt zuerst zuhören. Heißt bloß mal zuhören. Wirklich zuhören. Nicht alles gleich besser wissen, nicht gleich eine Lösung wissen. Das ist immer auch gut. Für alles eine Lösung und ein Mittel zu wissen. Ist gar nicht nötig. Dann helfen tut es meistens sowieso nicht. Aber zuhören, wirklich zuhören, Anteil nehmen. Und die Frau vielleicht mal zwei Tage später wieder darauf ansprechen und sagen, du, wie geht das denn auch heute? Komm doch mit auf eine Tasse Kaffee, erzähl mir, was jetzt gestern los war. Und sie wissen zu lassen, ich interessiere mich für die. Und ich bete für die. Und ich frage morgen wieder, wie das denn auch geht. Ohne von mir jetzt viel zu erzählen. Ich will wissen, wie es dir geht. Das ist Lasten tragen. Das fängt wirklich mit dem Zuhören an und es hört fast schon wieder auf mit dem Zuhören. Und ist doch ein Lasten tragen. Und ist Erfüllen des Gesetzes Christi. Unsere eigene Last und Sorge können da nie Hindernis dafür sein. Was uns hindert, ist unsere Gedankenlosigkeit, unsere Lieblosigkeit, unsere Geistlosigkeit. Das ist alles Gleiche. Auge der Geist Gottes, der uns die Augen aufmacht, wie ein anderer Mensch wirklich schier zusammenbricht unter seine Lasten. Denn normalerweise zeigt es ja niemand. Mir hält alter Hals hoch, weiß nicht wie weit. Und es braucht diese geistesgeleitete Augen, die ein anderer sieht. Und das geistgeleitete Herz, das sich dessen erbarmt. Es braucht die Jesusart. Und Jesus, das Volk sah zerstreut. Es jammerte ihn, es ging ihm an die Nieren. Statt über eigene Laster zu klagen, können wir übrigens, ist fantastisch, also normalerweise kann es ein Mensch von Geburt an, also da braucht man nie in der Schule gegangen, nie, also jammerer, das kann jeder. Von Natur aus, wir sind sogar geniemäßig, wenn es ans Jammern geht. Mit dem Loben ist es schon viel schwieriger. Und mit dem Danken. Aber mit dem Lastertragen auch. Über die eigene Sache zu jammern. Aber bloß mal dem anderen zuzuhören. Das belastet, wenn ich einen anderen zuhöre. Das ist nichts, was an mir runterläuft wie Wasser. Und wenn es belastet, dann ist es nicht tragen. Dann wird eine Last übertragen. Achtet Sie ja, das Zuhören nicht gering. Und nehmen Sie es auch in Anspruch für sich selber. Ich denke, da muss ich selber damit fertig werden. Das ist das andere Elend unter uns Christen, dass wir unsere Lasten so perfekt tarnen. Sieht aus, wie wenn wir bloß einen weiten Kittel erhätten und dafür ist der ganze Rucksack drunter. Und niemand darf es merken, niemand darf es sehen. Das ist auch kein gutes Zeichen von Gemeinschaft. Wenn man Galater 6, Vers 5 vergessen hat, ein jeder hat was zu tragen. Geistliche Menschen sind Lastenträger. Dienstagsgeschäft. Sich zu fragen, wann war es das letzte Mal Dienstag bei mir? Wann habe ich mal zugehört? Mich unter die Last eines anderen gestellt? Fällt der Dienstag bei mir immer aus? Geht es gleich von Montag auf Mittwoch? Es wird Mittwoch. Dritter Wochentag, Vers 3 und 4. Scheinbar ganz anderes Thema jetzt angeschlagen. Wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben, nicht gegenüber einem anderen. Ich sehe das als Wirken des Geistes Gottes an, wenn ein Mensch Klarheit kriegt über sich selber. Klarheit über sich selber gewinnen ist hier das Thema am Mittwoch. Nicht zu meinen, was oder wer er sei, sondern zu wissen, Klarheit, der Heilige Geist ist ein Geist der Klarheit, nicht der Nebelhaftigkeit. Der Teufel ist der Vernebler. Dem kann es nicht neblig genug sein und dunstig, sodass alles verschwimmt. Der Geist Jesus schafft Klarheit. Und wenn jemand meint, er sei etwas, der lügt sich in die eigene Tasche, der braucht Heiliger Geist löffelweiß, damit ihm ein Licht über ihn selber aufgeht, der Heilige Geist. Und das ist jetzt das andere. Der öffnet unseren Blick nicht nur für andere, sondern auch für uns selber. Jetzt geht es plötzlich um uns. Am Mittwoch geht es um uns. Und es ist keine Schande, wenn wir auch mal Zeit für uns nehmen, wo Geist Gottes an uns selber wirken kann, an uns selber arbeiten kann. Es gibt eine geistliche Einseitigkeit, die nur auf andere gerichtet ist. Und es wird ein sehr ungeistlicher Aktionismus drauf. Was muss ich jetzt noch tun? Was muss ich jetzt noch tun? Und vergess, jetzt bin ich selber dran. Jetzt sagt Gott, jetzt hör ich schon mal mir zu. Jetzt kommst du mal bei mir in Schule. Dieses Klarheit gewinnen über uns selber, über die Frage, wer bin ich eigentlich? Klarheit zu kriegen. Auch aus diesem Nebel rauszukommen, dass ich nur das bin, was ich kann und was ich habe. Und dass ich nur dann etwas bin, wenn ich wenigstens einen Menschen habe, der ein bisschen weniger ist als ich. Das ist normale, wie Menschen sich definieren. Ungeistliche Menschen. Von ihrem Besitz, von ihrem Hirnkästle her, von den Muskeln vielleicht noch. Da davon, dass jemand nur schlechter ist. Dann geht es uns gut, wenn wir uns da überordnen können. Der Geist Gottes zeigt uns, dass wir was sind auf Wege aus einem ganz, ganz anderen Grund. Ich bin deshalb, weil ich was kann, weil ich Leistungen vorzuweisen habe und weil es Leute gibt, die noch schlechter sind als ich. Das ist Selbstbetrug, Selbsttäuschung. Sagte Paulus, da ist Klarheit nötig, Klarheit über mich selber. Und wer anders als der Geist der Klarheit soll mir das geben? Gottes Geist, wir sind wieder bei Römer 8, der mir sagt, du bist Gottes Kind. Du bist ein Mensch Gottes. Du hast etwas, was dir niemand nehmen kann. Deshalb. Erstens musst du auf niemanden runtergucken. Und zweitens musst du auch ständig schielen, ob du genug selber tust und leisten kannst. Prüf doch mal, was antworte ich auf die Frage, was bin ich, wer bin ich? Und wer bin ich denn dann, wenn ich im Bett liege und mir nicht mehr regen kann? Bin ich dann auch noch jemand? Der Geist Gottes zeigt mir und sagt mir unvergewissert, mich, wessen ich bin. Und dass ich meinen Wert wirklich von einer ganz anderen Seite habe. Von dem, was Jesus von mir da hat. Von dem, was ich in Gottes Auge wert bin. Da hängt alles ab. Nicht von dem, dass ich mein, ich sei etwas. Von dieser Selbsttäuschung. Die aber zur geistigen Atmosphäre unserer Welt dazugehört, in der leben wir jeden Tag
Und wenn sie ins Geschäft gegangen, dann wird es von ihnen verlangt jeden Tag, dass sie Leistung bringen. Das von alle Hausfrauen. Die täte nicht hier was bloß, wenn morgen Mittag einfach nichts auf dem Tisch steht. Sagt ja. Aber dass wir uns da davon definieren, dann sage ich, bin nur dann etwas, wenn ich wirklich was vorweisen kann, leisten kann. Nein, ich bin dann etwas, wenn Jesus zu mir Ja sagt. Und der Geist Gottes, der vergewissert mich dessen, wer ich wirklich bin und wo mein Ruhm, meine Ehre ist. Weder da oben noch da, sondern am Kreuz ist sie. Und deshalb brauchen wir den Mittwoch. Brauchen wir Klarheit darüber, wer wir sind. Und müssen uns hin und wieder auch Zeit dafür nehmen, um uns das zeigen zu lassen. Um nicht in diesen Trend, in diesen Zeitgeist zu verfallen. Ich muss möglichst großartig rauskommen vor andere. Donnerstag. Jetzt wird es wieder ganz einfach, aber den hätte ich gern ausgelassen, dass da jemand auf falsche Gedanken kommt. Aber steht trotzdem da, auch für die Abendbibelschule wie besonders nachgerichtet, Vers 6. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Wenn ihr es gehört. Gut. Es geht jetzt nicht darum, hier einen Spendeaufruf loszuwerden oder über die jämmerliche Besoldung vom Pfarrer zu jammern. Also ich kann leben davon. Wir sind auch zu sechs daheim. Und große Hüpfe kann man auch nicht machen damit. Also nicht das hier. Der Ding. Aber das ist jetzt Thema. Es hat hier ganz andere Donnerstagsaspekte. Dieses Teilen miteinander. Anteil geben. Und besonders dem, der am Wort dient, der unterrichtet. Es geht um den Wert des Dienstes am Wort. Der Paulus hat ja manchmal wirklich hemmungslos, wenn es ums Geld geht. Da, wo wir sonst so vorsichtig sind und ja, nicht, gell, ihr wisst ja, und der Paulus sagt, die in Jerusalem, die in Not, und legt ihr jeden Sonntag was zusammen und ihr organisiert es, dass das Geld von Korinth nach Jerusalem kommt. Vergesst es auch nicht, schreibt er ihnen. 1. Korinther, 2. Korinther. Das ist ihm wichtig. Und es ist ihm wichtig, dass die sich in diesen Dienst hinrufen lassen, der Lehre des Unterrichtes im Wort, dass die et am allerletzten dran kommen. Das ist bei uns ein großes Problem. Ich sage Ihnen das sehr direkt bei unserer Arbeit in Indien, dass jeder Lehrer, jede Krankenschwester, die machen guten Dienst, jeder Fahrer, und es ist wichtig, dass wir gute Fahrer haben, aber alle verdienen sie mehr als ein Evangelist. Das ist einfach in Ordnung. Wir können aber die Evangelisten nicht Sozialsozialismus für die Hälfte entlassen. Es sind so viele. Ich war im Januar auf der Mitarbeiterkonferenz und wir haben über diesen Vers da miteinander nachdenkt und geschwätzt. Und ich habe bloß sagen müssen, ich sehe, das stimmt irgendwas, oder? Wir müssen hier wirklich überlegen, wie viel ist uns das wert, die Verkündigung des Wortes, der Unterricht im Wort. Einmal für sich selber ruhig darüber nachdenken, wie viel ist mir das wert. Und dann an dem Gedanken dranbleiben und weitermachen. Anscheinend brauchen geistliche Menschen auch geistliche Nahrung. Paulus geht davon aus, dass die Christen in Galatien Unterricht hätten, Abendbibelschule hätten, dass die das auch nicht so hobbymäßig machten, sondern regelmäßig, dass es notwendig war. Ich bin immer total fasziniert vom Radfahrer, Tour de France und so, auch wenn die da jetzt da alle Pille geschluckt haben und was, aber nicht so sehr, wie die da strampelt, wenn das die sowieso nie packen. Ich habe es heute mal
Kleininger Steig nur fragt, ohne Schiefer. Also, aber was mich fasziniert, was die frühstücket. Anfang, wenn Tour de France nichts läuft, dann kommen immer diese Hintergrundberichte. Was die frühstücket. Spaghetti, schau für die am hellen Morgen in sich nein, Spaghetti, zentnerweise. Und da tät's mir der Magen rumdrehen. Und seit letztes Jahr weiß jeder einigermaßen rattaugliche Deutsche, was ein Hungerast ist. Das ist das, was im Ulrich passiert ist, am letzten Buckel. Da hat er einfach zu spät gegessen. Seine Bananen nämlich schnell genug nachgeschoben und dann war es aus. Dann war es aus. Hungerast. Wer Höchstleistungen bringen will, das fasziniert mich. Der braucht Kalorien. Wer geistlich leben will, der braucht geistliche Nahrung. Wie viel gönnen wir uns denn da eigentlich? Oder hocken wir dort auf dem Hungerast und wundert uns, dass nichts mehr läuft? Lauter leer, nichts im Bauch. Ist mir auch schon passiert. Ich muss einmal im Jahr muss ich Rad fahren. Da packe ich meinen Schlafsack und ein paar Sachen hinter drauf und dann Mutterseele, Leute. Und das ist so. Mittags um 4 vergesse Mittagessen irgendwo und es ging ganz gut. Und um 4 da kommt ein Windhauch, der hat mir vom Fahrrad geblasen. Keine Kraft mehr. Keine Nahrung, weil nichts mehr da ist. Und wir denken, wir sind geistliche Hungerkünstler. Denken, wir können mit einem Minimum von 2 Losungsworten den ganzen Tag überstanden. Wie ist denn das Losungswort von heute? 3. Schlüsselanhänger. Zephania ist schon gut. Ja. Und das steht im Losungsbild gar nicht drin, hin sie weglassen. Aber das ist es. Das sehen Sie im Original nochmal nachgelesen. Das ist ein Schlüsselanhänger auf jeden Fall wert. Ich will. Der Spur nach. Zephania 1,12. Will sie erschrecken die Leute, die sagen, die nichts aus der Ruhe bringt, die nichts aus der Ruhe bringt und die sagen, der Herr tut weder Gutes noch Böses, irgend sowas. Zephania 1,12. Und wer habe ich überhaupt 9? doch, ich habe 9. Sonst hätte man da weitermachen können, wer am schnellsten der Zephania aufschlagen kann. Denn der ist schwierig zu finden, hat bloß 3 Kapitel und an den kommt man ja sowieso kaum. Und es lohnt sich in des alten Bundesschriften. Anders Malachi. Nebst Haggai und Zachariah und zuletzt Malachia. Und vorher kommt der Zephania. Was kommt davor? Habakuk, Zephania. So Gott. Geistliche Menschen brauchen geistliche Nahrung. An dem Thema sind wir. Mit geistlicher Diät und Zuckeraustauschstoffe. Ersatzstoffe. Wir brauchen jetzt Original. Kalorien, noch und noch. Wort Gottes, kiloweise. Ich weiß auch, mein Tag hat auch bloß 24 Stunden. Aber wissen Sie, wenn man etwas im Rechner ein bisschen schwach ist, so wie ich. Ich rechne so, 24 Stunden, jede Stunde hat 4 Viertelstunden. 24 mal 4 96, das ist fast 100. Also wer eine Viertelstunde, 1% vom ganzen Tag, eine Viertelstunde wäre bloß 1%. Scheint viel zu viel. Da denke ich mir in Promillen, in Nanogramm, in was weiß ich, welche kleine Maßeinheiten es da gibt. Sie sind doch ein bisschen großzügiger zu euch selber. Geistliche Nahrung Und was ist uns das wert, sie zu bekommen? Sind wir uns so viel wert, unser geistliches Leben, unser geistliches Wachstum, dass wir es merken, da muss auch geistliche Nahrung her? Man kann auch am falschen Platz sparen und dann geht es irgendwie im Jan Ulrich den Berg der Nuften. Gott nichts mehr. Das war dieses Donnerstagsgeschäft mit den Gaben teilen. Auch mit sich selber. Et nausrig Umgang und mit anderen auch et. Wenn es ums Wort Gottes geht. Freitag, Vers 7 und Vers 8. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn Sie das jemand so überhaupt sagen, 80% sagen, das steht im Alten Testament. Typisch alttestamentlich. Ja, Pfeifendeckel, da. Das hat mit der Wirklichkeit unseres Lebens zu tun. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Da geht's um, jetzt geht es wieder um uns selber. Gerade waren wieder andere auch noch dran. Jetzt sind wieder wir selber dran. Es geht darum, Zusammenhänge sehen. Zusammenhänge sehen. Ganz einfache Zusammenhänge erkennen und sehen. Und wenn es vorher um die Frage ging, wer bist du, geht es jetzt um die Frage, was tust du? Was tust du eigentlich? Gott nimmt sich ernst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Er nimmt sich ernst und er nimmt uns ernst. Und er nimmt uns deshalb in Verantwortung. Und Gottes Geist macht uns auf den schlichten Zusammenhang aufmerksam, dass es in unserer Lebensgeschichte ein Säen und ein Ernten gibt. Ein Säen und ein Ernten, eine Ursache und eine Wirkung. Dass dieses Kapitel oft ohne Schluss bleibt und dass das nicht immer aufgeht, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich sage bloß Psalm 73. Wo ein Mensch Gottes sich schier wund denkt, warum? Und geht's der Gottlose blendend, super, was denn umsonst? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ändert nichts. Es gibt einen Zusammenhang von Säen und Ernten. Wir können auf zweierlei Weise die Gaben unseres Lebens säen, investieren, einsetzen. Das kann auf eine fleischliche und auf eine geistliche Weise geschehen. Und es ist so klar, so einfach. Aber man muss sich es mal wieder sagen lassen. Fleisch meint in diesem Zusammenhang alles, was zu unserem Menschsein gehört. Unser Konto, unser Haus, unsere Karriere, unser Besitz. Das ist zunächst mal gar nichts Schlechtes. Aber wenn das alles ist, dann ist alles nichts. Wenn das alles ist, sagt der Paulus wieder mit seiner Stocknüchternheit, wer aufs Fleisch sät, wer alles in diesen Bereich investiert, der wird Verderben ernten. Und Verderben ist hier nicht ein Negativwort, sondern das heißt bloß Vergehen. Ganz nüchtern, wenn das alles ist, dann ist mal alles nichts mehr. Wenn dieses fleischliche, menschliche, irdische mein ganz Leben ausfüllt, meine ganze Kraft in Anspruch nimmt, dann wird mal am Ende nichts als ein Loch sein, bildlich gesprochen und praktisch, realistisch gesprochen, ein Loch in der Erde und in dem Loch wird ich drin liegen und dann tut die Erde zu und dann ist es vorbei. Vergänglich, aus, nichts mehr. Wer sich darauf verlässt, der erntet das, was er gesät hat. Es ist logisch, also das weiß selbst ich. Wenn ich Radiesle sehe, dann kann ich schlecht Kartoffeln raus tun wollen. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich nur auf materielle Dinge mein ganzes Leben gründe, dann wird Vergehen am Ende dastehen. Das kann ja gar nicht anders sein. Es gibt aber auch noch einen anderen Acker, auf dem man sehen kann. Ein anderes Feld, in das man investieren kann. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Wenn wir unvergängliche Lebensernte wollen, dann müssen wir wohl einen anderen Acker bestellen. Dann müssen wir was, das ist jetzt kein Widerspruch zum Anfang, aber doch was tun für unseren inneren Menschen. Das ist ein anderer Gegensatzpaar, das beim Paulus öfters vorkommt, der innere und äußere Mensch. Da können wir jetzt nur mal ein ganz großes Fass aufmachen und bloß fragen, was denn wir alles für unseren äußeren Menschen? Für den da. Zählen Sie mal, Sie sollten mal einen Tag mit einer Stoppuhr verbringen. Was kriegt der alles? Wie viel brauche ich unter der Dusche? Wie viel brauche ich vor dem Kleiderschrank? Wie viel brauche ich beim Mittagessen? Wie viel brauche ich beim Mittag schlafen? Alles mein äußerer Mensch, dass dem es gut geht. Wisst ihr, dann wird es immer noch schlimmer mit der Viertelstunde, die dann noch für meinen inneren Menschen übrig bleibt. Und das Verhältnis wird immer krasser, ein Missverhältnis. Was tun wir nicht alles für unseren äußeren Menschen? Das ist okay, gar nichts dagegen, aber wissen wir, dass das vergeht, das hat keinen Bestand. Die Folgerung ist eigentlich so einfach, dann tu doch wenigstens genauso viel für deinen inneren Menschen, wie mit dem auch Zeit und Kraft und Interesse. Um den Zusammenhang geht's, dass uns das klar wird, was wir ins Vergängliche investieren, wird vergehen. Was wir ins Ewige investieren, wird bleiben. Um diesen Zusammenhang Gottes am Freitag immer mal wieder innezuhalten. Nicht immer gleich weiterrennen, sondern auch diese einfachen Zusammenhänge wahrzunehmen, sich zeigen lassen und was für sich zu tun. Da wird geistliches Leben eine ganz, ganz egoistische Sache. Und da sind wir alle noch, wissen wir gar nicht, viel zu wenig Egoisten, dass wir da an uns denken. Das, was wir tun. Was tust du? Die zwei Fragen, nicht vergessen, wer bist du? Der Geist Gottes sagt mir, wer ich bin. Und der Geist Gottes zeigt mir auch, was tust du? Er braucht manchmal sehr seltsame Wege. Wenn ich jetzt so einen Schlüsselanhänger hätte, gäbe es nochmal einen, für diese Geschichte. Es gibt im Alten Testament auch einen, der einen anderen fragt, was tust du? Das ist dieser heidnische, midianitische Priester Jethro, der seinen Schwiegersohn Mose, den großen Führer des Volkes, der Allrounder Mose, fragt, was tust denn du eigentlich? Wie der da rumeiert, der ganze Tag. Und abends hängt ihm Zunge bis auf den Boden. Und der Mose ist richtig, richtig gut fertig. Ja, ich kann es hier nicht mehr. Und der Jethro muss ihm sagen, wie du das machst, ist überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Guck mal an, etwas, du bist kaputt. Hunderte von Leuten hast du warten lassen den ganzen Tag. Die sind genauso kaputt. Nichts geschafft, weil du es falsch organisiert hast. Weil du gesehen hast, dass du, Sie müssen es mal ausrechnen, 60.000 Mitarbeiter waren für diesen Organisationsplan vom Jethro nötig, immer über 10 und andere. Also wenn es 600.000 mal grob geschätzt waren, die da gegangen sind, da waren 60.000 Mitarbeiter nötig für diesen Plan. Und die waren da, die waren alle da und der Mose hat sie gesehen, der hat gedacht, er muss das Geschäft von 60.000 Leuten neu machen. Was tust du? Der Geist Gottes fragt uns, hinterfragt uns, der lässt uns nicht einfach im gleichen alten Träumle weitermachen, weil man es schon immer so gemacht hat. Was tust du? Wo säst du? Auf welchem Acker? Kommt was raus dabei? Und es hat nichts mit Erfolgsstatistik zu tun, sondern mit Geist Gottes, der wirkt und der was schafft. Und dann wird Samstag, Gott voll ganz schnell, denn das, was jetzt eigentlich noch interessant wäre,
Da schreibt der Paulus, lasst uns aber Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Lasst uns Gutes tun. Ja, was ist gut? Solange wir darüber diskutieren können, solange brauchen wir es nicht da. Gleich mit der Sache mit dem Willen Gottes. Die so viel fragen, wie man den Willen Gottes erkennen kann, manchen treibt es um, ich möchte es ernst nehmen. Aber oft genug ist es eine furchtbar billige Ausrede. Solange ich frage, was ist denn eigentlich gut? Es gibt nichts, was wir auf dieser Erde tun können, was nicht auch eine negative Seite hätte. Und ich brauche es bloß lang genug rumdrehen, dann merke ich, das hat ja auch was Negatives. Ja, dann lasse ich lieber die Finger davor, dann tue ich gar nichts. Mache nichts falsch. Und gleich ist falsch. Gutes tun. Erich Kästner hat 100-jähriger Geburtstag, Kit. Da ist der Satz so oft zitiert worden. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hätte auch Paulus drunter schreiben können. Lasst uns Gutes tun. Mit keinem Wort sagt er, was das sei. Er nimmt auch, dass wir das wissen. Dass uns der Geist Gottes das zeigt, was gut ist, was für die andere gut ist. Aber dass wir endlich anfangen, es zu tun, nicht drüber zu reden, deshalb brauche ich da auch nicht mehr lang weitermachen, das ist jetzt eine Sache der Diskussion, sondern des Geldwechselns. Dass wir anvertraute Gaben umwechselt weitergeben. Dass wir aus dem Vollen schöpfen, was wir hin, dass andere auch was davor hin. Gutes Tun, die Betonung liegt ganz auf dem Wort Tun. Und über den Schluss braucht man sich auch nicht groß aufregen im Vers 10. An jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Die Gemeinde ist das Bewährungsfeld, das erste Bewährungsfeld. Und wisst ihr, wenn es da jetzt stimmt, da kannst du nach Indien schicken, so viel du willst. Aber wenn es in der eigenen Haus, in der eigenen Gemeinde jetzt stimmt, dann ist es so unglaubwürdig wie noch etwas. Gutes tun an Leute, die es kennen, die weit, weit weg sind, das ist keine Kunst. Aber an denen, die mit mir unterwegs sind und die ich kenne mit ihrer Macke und die mich kennen mit meine, Gutes tun und dort anfangen, untereinander. Das ist nicht beschränkt, dass man erst fragen muss, ja, bist du auch Christ, dann tue ich dir was Gutes. Aber wenn es die eigene, wirklich die eigene, die Glaubensgeschwister, wenn es an denen vorbeigeht, dann stimmt auch was da. Dann stimmt was überhaupt nicht mehr. Das ist wohl der Sinn, diesen Vers 10, mit dieser Mahnung, solange wir noch Zeit haben. Der Paulus sieht das Wirken des Geistes Gottes in Grenzen. Solange wir noch Zeit haben. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Diese Weltzeit ist begrenzt. Das Zeitalter des Geistes ist begrenzt. Das wird aufhören mit der Wiederkunft Jesu. Da fängt was ganz anderes an. Etwas, was man in unerschöpftem Maße zur Verfügung hat, das schätzt man eigentlich gar nicht so arg. Vielleicht langt es die kleine Geschichte noch. Mit dieser Grenze richtig umgegangen. Da hat mal in New York so eine alte jüdische Uroma, die ist in den Sterben gekommen und ihre Enkel und Urenkel haben sie bedrängt und haben gesagt, verrat uns doch das. Wir wollen gar nichts von deinem Sach, aber das Gulaschrezept. Das Gulaschrezept. Und sie hat ein fantastisches Gulasch gekocht. Das Gulaschrezept. Und dann hat sie gesagt, und ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht. Das war dieses Fantastische. Die Frau hat was gewusst vom Umgang mit Grenzen. Immer ein bisschen zu wenig. Wenn wir, ihr denkt, wir hättet endlos alle Zeit zur Verfügung, sondern das auch noch ernst nehmen, dann hättet andere auf den Geschmack kommen. Wenn was rar wird, wenn was kostbar wird,
Die Zeit, die wir haben, um Gutes zu tun, die ist nicht unbegrenzt.
Lass uns doch ausnutzen und deshalb in unser Praxissemester gegangen. Ich denke, wir haben genug zum tun, das umzusetzen an ein paar Stellen, ein paar wenige bloß. Aber ich möchte Ihnen das wünschen, dass Sie Gottes Geist dorthin leitet, wo es das zu tun gibt und dass Sie was erleben von dieser Wirklichkeit geistlichen Lebens. Dazu segne und rüste Sie Gott aus. Amen. Herr Frasch, ja.
Vielen herzlichen Dank für das praktische Wort. Ich habe jetzt gedacht, wo ist der Sonntag?
Sind wir von der Arbeitswoche geschwätzt?
Aha.
6 Tage sollst du arbeiten.
Also, am Sonntag nicht schaffen. Aber geistlich kann man es vielleicht auch so sehen. Ich weiß es nicht, ob ich richtig liege, aber ich denke, es gibt den Ruhetag und Gott ruhte von seinen Werken. Das heißt nicht, dass man jetzt nichts Gutes tun soll am Sonntag oder sonst was, aber es ist vielleicht der Tag, wo wir wirklich zur Ruhe kommen können, unter dem Wort Gottes. Und wo wir vielleicht das, was wir im Wort über nicht langt, vor allem andere, da wirklich auch auftanken können und uns in Gott fallen lassen können. Ich weiß es nicht, aber so könnte man es vielleicht durchaus sehen. Ich habe einen Pfarrer Rückleg gestoppt, der wollte gerade beten. Ich möchte es heute Abend eigentlich so machen, dass ich einfach in der Runde bitten möchte, dass ein paar mit uns betet und ich werde noch den Abschluss machen. Macht es so, dass man euch versteht, laut und kräftig. Vielleicht möchte ihr auch aufstehen, muss jetzt sein, dass vielleicht einfach ein paar mit uns noch betet. Wir möchten still werden.
Dass Sie noch, wer noch will, noch Fragen und Schwätze.
Ja, das gibt es noch. Ja.
Ich wollte dir danken für diese Stunde, die du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, lass mich umsetzen, lass mich lernen von dir. Ich möchte danken, dass du mit in den Alltag gehst und dass du wirkst durch mich. Amen.
Amen. Amen.
Hab Dank, o Jesus, habe Dank für deine Liebe und Treue. Hilf, dass wir dir unser Leben lang von Herzen dankbar sind. Danke, Herr Jesus, für dein Segen und für dein Nahesein, für all die Abenden. Danke für dein Wort, das wir hören durften. Dir sei Lob, Preis, Dank und Anbetung.
Amen.
Der himmlische Vater, im Namen unseres Herrn Jesus, bitten wir auch dich, Lob und Preisen und Danken für diese 10 Jahre bibelschule Abende, die du uns geschenkt hast. Ich möchte auch danken für das heutige Wort, das du durch unser Bruder Rückler uns gefasst hast. Und geliebter Herr, du mögest uns auch ausrüsten von Montag bis Samstag mit dieser geistlichen, dass wir wirklich im Geist leben und im Geist leben, geliebter Herr, dass wir auch nicht ins Fleisch sehen, sondern eben auf Geist sehen, damit wir auch das ewiges Leben erben dürfen mit dir. Der Herr möchte dich auch danken für alle Gründungsstärken, die du auch mir geschenkt hast, dass ich auch ein Kind Gottes in und gehöre zu meinen Brüdern und Schwestern und zu dir. Geliebter Herr, möchte dich auch
Amen.
Ich denke nur jetzt, lieber Herr, dass diese Worte zu Geist und zu Leben werden in uns. Dass wir nicht nur vergebliche Hörer deines Wortes sind, sondern dass wir diesen deinem Wort in unserem täglichen, praktischen Leben Einfluss geben, Raum geben. Damit die unheilige Kraft deines Wortes Herzen und Seelen und Sinnen das ausrichten kann, wozu du es gesandt und bestimmt hast. Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, auch dass dein Wort so praktisch ist und ich danke dir, dass es in mein Leben hineinwirken will, ich möchte dir Raum geben, dass du durch deinen guten Heiligen Geist wirken kannst, dass ich offene Augen habe, eine bereite Hand zu tun, was du zeigst. Und danke, Herr Jesus, dass du uns gesegnet hast.
Amen. Amen. Ja, Vater, und ich möchte dir jetzt danken dafür, dass du uns in all dem, was wir jetzt gehört haben, in den 5 Abend, doch deine Liebe zeigst. Zeigst, dass du uns führen möchtest zum Ziel, zum herrlichen Ziel, danach, wo eigentlich wir bestimmt waren und wo wir uns immer wieder abdringen lassen. Wir leben in einer Welt, die ganz andere Richtungen hat als die Richtung zu dir. Aber Herr, du mahnst uns und du schenkst uns auch immer wieder die Hilfe der Gemeinschaft und der Brüder und Schwestern. Du schenkst auch immer wieder, dass wir uns an dein Wort orientieren können, dass wir das verstanden und dass uns aufgeht durch deinen Heiligen Geist, dass er zu uns redet. Herr, und das schenk auch, dass das weitergeht, auch nach der Abendbibelschule, dass wir lernen aus deinem Wort, dass wir auch die Versammlungen nicht verlassen, dass wir uns da zurüsten lassen, dass wir dein Wort immer wieder betrachten, dass wir es lesen und dass wir auch darin erkennen können, was du zu uns redest. Herr, und so segne du jetzt jeden von uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Wir möchten jetzt noch, wenn ihr möchtet, ein paar Minuten Zeit nehmen noch, um eventuell aufgekommene Fragen noch kurz beantworten. Solltet keine da sein, ist das Thema erledigt. Aber wenn noch eine da sind, hat der Pfarrer Rückle gesagt, ist er gern bereit, noch ein bisschen sich Zeit zu nehmen. Ist da noch etwas offen? Ja, bitte. Ich möchte es beantworten, bitte.
Nein, nicht in dem Sinn, dass er Gott verspottet, sondern er nimmt ihn nicht ernst. Also er nimmt, Gott lässt sich nicht spotten, Gott lässt sich nicht verharmlosen, würde ich sagen. Der Voltaire, der große Kritiker des Glaubens, mit seinem gottesverächtlichen Spruch, der hat einfach halt recht, dass er gesagt hat, der liebe Gott, der muss vergeben, das ist ja sein Metier, das ist ja sein Geschäft, zu dem ist er da, ne, das muss er nicht. Und Gott lässt sich nicht spotten, könnte ich anders übersetzen, Gott lässt sich nicht zum harmloser Hampelmann machen. Ja? Also, dass die Gott verspottet hätten durch Worte, aber wie wir leben, das kann auch ein Spott sein. So habe ich das, hätte ich das verstanden. Ja, also niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann zu Jesus sagen, du bist mein Herr. Wir kriegen selbst das fertig, dass es ein Imitat gibt, dieses Bekenntnisses, dieses vom Geist gewirkten Bekenntnisses. Natürlich kann diese Worte kann jeder machen, braucht keiner der Geist Gottes dazu. Und wenn Jesus sagt, sage denn das viele, Herr, Herr, da braucht es keinen Geist dazu, da braucht es bloß ein funktionierendes Sprechwerkzeug. Das ist, wer was sagt, ist noch lange nicht der Ausweis dafür. Also am Sagen liegt es eben, aber es wirklich, Jesus den Herrn zu nennen, also ihn sich wirklich zu ihm zu bekennen, das ist mehr als bloß ein Lippenbekenntnis. Das ist dieses Lebensbekenntnis, das aber auch wirklich erst am Ende der Zeit offenbar wird, ob's wahr gewesen ist. Aber die zwei Worte gehören für mich so zusammen, Lebensbekenntnis, Lippenbekenntnis oder Lebensbekenntnis. Sagen kann ich viel.
Einer trage das andere Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Sie haben gesagt, da runter zu bleiben. Ja? Mhm. Und ich habe, immer das verstanden, als Pfeiler zu sein. Ja? Als eine Säule zu sein. Es ist ja wahrscheinlich ein. Dass man dieses zweite Vers auch ausdrücken kann in Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, dann will ich auch machen zum Faller in den Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben sein Name meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die von Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen. Auf jeden Fall, hier geht es, wer überwindet, denn will ich machen. Mhm. Und hier geht es auch im Grunde genommen auch zu überwinden. Dieses Gesetz Christi zu haben.
Mhm. Aber ich glaube, es wäre, also wir haben in unserer Kirche 10 Eichensäule, die Empore tragen, schon seit 406 Jahren. Stand die da und es ist noch nichts passiert. Das verstand ich unter der Säule. Jemand, der die dritte Last ganz, ich glaube, das wäre so viel verlangt, das ist ja gar nicht möglich. Sie waren Säulen der Gemeinde, sie haben die Gemeinde tragen, aber es geht hier um Lasten, um ganz handfeste Dinge, um Sorgen, um Krankheiten, um Familienzustände, die ich gar nicht ändern kann. Dass ich mich da dazustelle, ein Stück weit mittrage. Das schon, aber nicht, dass wir uns da zu viel zumuten. Wir können nicht Jesus hat die Last dieser Welt tragen. Die müssen nicht, und die können wir auch gar nicht selber tragen, dass wir uns da nicht überfordern. Und es stimmt halt auch nicht das Bild, weil da heißt, einer trage des anderen Last. Also es werden nicht ein paar Zugpfeile gemacht, die überwinden, sondern ich glaube, das ist ein anderer Zusammenhang. Da geht es in dem Offenbarungswort um wirklich Himmlisches in der Vollendung. Das hier spielt hier ab und es ist ja was Gegenseitiges. Es könnte natürlich, das Bild vom Pfeiler ist immer gut, aber es darf uns hier davon ablenken, von der Realität, dass wir niemanden Last abnehmen können und der Selbsteinschätzung, wie stark und tragkräftig sind wir selber, aber dass Jesus uns das auftragen hat, das sollt ihr tun, das ist, glaube ich, ganz klar. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Auch hier vor Überforderung, sich selber zu bewahren und bewahren zu lassen. Es ist ein Einzelner gesagt, einer des anderen. Ich muss nicht die Lasten von alles und alle Lasten auf mich nehmen. Das, übrigens, das ist, hängt ganz arg mit 1. Korinther 12 zusammen, mit den Gaben. Nicht jeder muss alles können, aber das, was er hat, ganz für andere einsetzen. Und das, der andere Hinweis ist darauf, es braucht eine Gemeinde dazu, eine Gemeinde von Lastenträgern, dann funktioniert es. Aber nicht, dass man sich da wirklich übernimmt dabei und sagt, ich breche ja dann selber drunter zusammen. Ich habe ja deshalb auch bloß gefragt, wann ich das letzte Mal Dienstag war. Das ist jetzt das Geschäft für jeden Tag. Auch da, der Geist Gottes ist eine Kraft, die aufbaut, die zerbrechen will und uns kaputt machen will. Deshalb sortiert er für uns auch so vieles und gibt uns dieses eine. Also wirklich, das sich auch zeigen zu lassen, ich muss nicht alles, aber uns und andere sind auch noch da. Ganz wichtiger Hinweis, denn an der Stelle mutet mir uns leider viel zu oft viel zu viel zu und wundert, warum das, das ist nicht hilfreich und nicht segensreich und auch nicht geistreich, sondern nachhorchen, einer des anderen. Auch mal sagen zu können, du, ich habe schon da und da, trage ich mit. Es gibt in unserer Gemeinde auch noch andere, die auch mittragen. Das darf man auch machen. Hängt auch mit dieser Grenze zusammen unserer Zeit. Und deshalb, wir machen Schluss jetzt, wenn Sie noch wollen. Wir können da noch eine Weile so schwätzen für die, die ganz unermüdlich sind. Aber die anderen lassen wir jetzt in Frieden einfach auch heimkommen. Gell?